So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, wieder bei euch zu sein. Ich darf euch ganz liebe Grüße mitbringen von den Geschwistern. Ich darf auch euch begrüßen, die aus der Ferne zuschaut und zuhört. Schlagt mit mir das Lukas-Evangelium auf. Ich möchte euch dort mit hineinnehmen. Wir als Gemeinde haben dort Anfang Dezember mit einer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium begonnen. Ich möchte euch dort mit hineinnehmen. Die ersten zwei Kapitel im Lukas-Evangelium sind Weihnachten pur. So ist die Auswahl ziemlich einfach gewesen, was ich dieses Jahr an Weihnachten predige, was ich euch heute mit hineinnehmen darf. Die Texte, die ich nachher anschaue, den Verse, die ich anschauen möchte, sind Lukas 1, Vers 26 bis 38. Aber bevor wir so weit kommen, möchte ich euch mit hineinnehmen, kurz in das Anliegen, dass Gott durch Lukas zuerst an Theophilus und dann aber auch an uns hat. Was möchte Gott bewirken durch dieses Evangelium in seinen Jüngern? Und da gehen wir in Kapitel 1, in Vers 4. Dort beschreibt es uns Lukas und sagt uns, warum er denn schreibt. Er schreibt, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Diese Dinge, was dort beschrieben wird, andere haben das mit Worte oder mit Lehren, es geht um die Lehren über Christus. Es geht darum, die Zuverlässigkeit, die Luther hat den sicheren Grund, wir können übersetzen, damit du die Tragfähigkeit dessen erkennst, was du über Jesus gelernt hast. Damit du lernst, dass die Botschaft von Jesus, das Evangelium von Jesus wirklich tragfähig ist in deinem Leben, dass du dich wirklich darauf verlassen darfst. Jesus verwendet selber dieses Bild von einem Menschen, der auf einen tiefen Felsen baut und dort ein Haus baut. In Kapitel 7 meine ich, ist das Kapitel 6, Kapitel 7. Das möchte Lukas bei uns bewirken, dass wir als Gläubige lernen, wirklich unser Leben auf Jesus zu bauen. Und das macht er und das führt er eben diesen ersten vier Versen aus, was ich heute nur zusammenfassen möchte, in zwei Arten, in zwei Gründe gibt er an. Zuerst einmal, warum ist Jesus wirklich tragfähig? Weil Jesus die Schriften erfüllt hat. Da hat uns Manfred heute Morgen schon gut mit hineingenommen. Weil Jesus die Schriften erfüllt hat. Und das geht dann bis dorthin am Ende vom Lukas-Evangelium. Dies sind meine Worte, die euch zu euch redet, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose, in den Psalmen und den Propheten geschrieben steht und so weiter. Gut bekannte Verse. Eben, warum ist es wert, auf Jesus zu vertrauen? Weil er die Schriften und damit Gottes Plan erfüllt. Und den zweiten Aspekt, den Lukas hier nennt, ist, weil das Jesus in Raum und Zeit getan hat. Wir können uns auf Jesus verlassen, weil Jesus nicht einfach irgendein abstrakter Gedanke in irgendeinem göttlichen Ratschluss weit weg von uns ist, sondern weil es in Raum und Zeit passiert ist. Weil er in Raum und Zeit gelebt hat, und Raum und Zeit gestorben und auferstanden ist und deswegen das Realität ist. Schaut mal mit mir zum Beispiel hier in Vers 2, wie es dort heißt, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes sind. Das sind Augenzeugenberichte. Vers 3 hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin. Dieses Wort genau steht im Griechischen Akribios. Akribisch gearbeitet. Das ist, was wir hier haben, sind Augenzeugeberichte, historische Tatsachenberichte. Und damit sagt uns Lukas, der Geist durch Lukas, ihr könnt Jesus wirklich auf Jesus bauen, denn er hat die Schriften erfüllt und er hat es in der Raum und Zeit getan. Es ist historisch wahr. Und so beginnt Lukas in den ersten Kapiteln seine Zuhörerschaft vorzubereiten. Und er sagt, ich kann euch nicht direkt Jesus und sein Werk beschreiben. Ich muss euch vorbereiten, weil die Herzen nicht bereit sind. Und er stellt uns vor, den Zacharias, den Vater von Johannes dem Täufer, als Beispiel für das ganze Volk, der nicht bereit ist für diese Botschaft. Der, ich möchte es vergleichen, wie mit einer Pfanne, die reingebrannt ist oder ein Topf. Und da kann ich kräftig schrubben. Oder Lukas sagt, ich fange nicht an zu schrubben, ich weiche es ein. Ich weiche es ein mit der Gnade Gottes und lasst diesen Schmutz langsam aufweichen. Und so nimmt sich Lukas Zeit für Theophilus und sagt, schau dir Zacharias an. Es war ein hochgebildeter Theologe auf dem Höhepunkt seiner theologischen Karriere, wenn wir so wollen. Aber er war nicht bereit. Zu ihm kommt Gabriel und sagt, dein Gebet ist erhört worden. Du wirst einen Sohn gebären. Das ist Vers 13, 14 im ersten Kapitel. Und er beschreibt ihn. Und dieser Johannes, er kommt in der Kraft und im Geist Elias, die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Er spielt auf Maleachi 3 an, wo es heißt, damit, wenn er kommt, das Volk nicht mit dem Bann schlagen muss. Und dann schaut man mit mir in Kapitel 1, Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann. Und er schaut auf sich und sagte, Engel, ich habe keine, da gibt es keine Hoffnung. Der Engel, Vers 19, antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Es ist gesandt zu dir, dieses Evangelium zu verkündigen und du wirst schweigen und stumm sein. Anders ausgedrückt, und Gabriel, Zacharias, du hast jetzt mindestens mal 9 Monate Zeit, ruhig zu sein und dir zu überlegen, ob Gottes Wort sich erfüllen wird. Und ich sage dir eins, dass ich zu dir sage, du musst schweigen, das erfüllt sich sofort. Wir sehen ab diesem Zeitpunkt kein einziges Mal, wo Zacharias den Mund aufmacht, außer dann nach der Geburt von Johannes. Er hat Zeit und er nimmt ihn hinein und bereitet ihn vor. Da ist einer, der ist nicht bereit für Gottes Kommen. Und die gigantische göttliche Führung ist, genau sein Sohn macht ihn bereit. Schon im Bauch seiner Mutter, weil jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, wurde er daran erinnert und sagt, ach, meine Frau ist schwanger. Und dieser Sohn bereitet ihn darauf vor. Da ist einer, der nicht bereit ist. Und unser Text, den wir uns heute anschauen wollen, geht Lukas einen Schritt weiter und gibt uns eine, die bereit ist, Maria. Und wir schauen uns an, warum ist sie bereit? Und wir werden uns anschauen, wie hat Gott sie bereit gemacht? Weil auch wir werden sehen, nicht aus ihr heraus, es ist Gottes Gnade. Und was bedeutet es, dass sie bereit ist, eben für dieses Heil Christus als wirklich tragfähig zu erkennen? Ich möchte lesen, unsere Textlesung heute, Lukas 1, Vers 26 bis 38. Dann möchte ich beten. Ich lade euch ein, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne das aufschlagen, dürft es gerne mitlesen, dürft gerne zu aufstehen. Ich möchte diesen Text, Gottes Wort, für uns heute Morgen lesen. Lukas 1, ab Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt, mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann verlobt war, mit Namen Josef, aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde über das Wort bestürzt und überlegte, was für ein Gruß das sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leib, im Mutterleib empfangen und einen Sohn gebären, und du wirst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott ist kein Wort unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Vater, das sind deine Worte, die du uns gegeben hast. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir vor allem für die Botschaft darin, dass nicht zu Großen, sondern zu Niedrigen du gekommen bist. Und so bitte beschenke die, die hungrig gekommen sind heute mit guten Gaben. Die, die denken, sie haben alles, bitte offenbare ihnen, dass sie nicht alles haben, oder schick sie leer fort, wie du es machst. Bitte offenbare uns deine Gnade, die an Maria gewirkt hat, die auch heute an uns wirkt. Schenke, dass deine Gnade uns dich groß macht. Amen. Lukas präsentiert uns also Texte, wie Gott sich sein Volk bereit macht für das Kommen seines Sohnes. Und wir haben, wie wir es gerade schon gesehen haben, mit Maria ein Beispiel einer Frau, einer Person, die für Gott bereitet ist. Und Lukas präsentiert uns diese Maria im Gegensatz zu Zacharias. Die Texte sind sehr parallel aufgebaut. Es gibt manches in diesen Texten, die sehr ähnlich sind. Das sind zwei, die sind kinderlos. Okay, der eine ist sehr alt, die andere ist sehr jung, aber beide sind sie kinderlos. Da gibt es zwei, zu denen schickt Gott den Engel Gabriel. Die einzigen Stellen, wo Gabriel im Neuen Testament erwähnt wird. Das sind zwei, denen wird ein Sohn verheißen. Und dieser Sohn ist jeweils in gewisser Hinsicht der Heilsbringer. Der eine der Vorbote, der andere der Heilsbringer selbst. Und das sind zwei, die angesprochen werden mit "Fürchte dich nicht" in Vers 13 und in Vers 31, in Vers 30. Das sind zwei, die zur Freude kommen durch die Geburt ihres Sohnes. Und gleichzeitig sind es zwei, die so unterschiedlich sind. Zwei, die ganz anders sind. Die Botschaft bisher war, das Volk war nicht bereit. Aber jetzt sehen wir eine, die aus, das sind die Punkte für unsere heutige Predigt, die erstens unvermögend ist und deswegen bereit. Zweitens, die begnadigt ist und deswegen bereit ist. Und drittens, die von Gott reich beschenkt ist, weil Gott sie begnadigt. Und viertens, die von Gott nicht alleine gelassen wird, sondern die, mit der Gott einen Weg geht, um sie noch weiter bereit zu machen. Schauen wir uns an, wer ist Maria? Ab Vers 26, sie ist eine Unvermögende. Vers 26, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel. Also wir sehen schon hier eine zeitliche Anbindung. Was heißt sechster Monat? Elisabeth war schwanger, sechster Monat. Wer das lesen will, Vers 24, Vers 25. Lukas verbindet diese Texte und sagt, was jetzt kommt, ist die Weiterentwicklung vom ersten Text. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt mit dem Namen Nazareth. Und das ist der Gegensatz. Wo waren wir bei Zacharias? In Jerusalem, also Galiläa, ganz oben irgendwie, wir würden sagen Kiel, ganz oben, ja, weit weg, im Gegensatz zu großer Metropole, Zentrum, Jerusalem. Und Zacharias war ja nicht allein in Jerusalem, er war im Tempel. Und Zacharias war ja nicht allein im Tempel, er war im Heiligtum. Er war, nach alttestamentlichem Verständnis, der Mensch, der zu diesem Zeitpunkt Gott am nächsten war. Kein Mensch auf dieser Welt war Gott in diesem Verständnis so nahe wie Zacharias in diesem Moment, weil er im Heiligtum war. Und dann Galiläa. Matthäus sagt es, Jesus trat auf in Galiläa, der Heiden, dort wo Finsternis ist, dort wo nichts ist. Das ist der Ort, das ist der große Gegensatz. Und nicht allein Galiläa, sondern in eine Stadt mit Namen Nazareth. Philippo sagt es einmal so in Johannes 1, 46, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ihr seht, was Lukas wo Lukas uns mit hineinnimmt. Das ist ein großer Gegensatz. Die kommt nicht aus der großen Metropole, die angesagt ist. Die kommt vom Hinterweltlöchern, Stadt irgendwo. Wem begegnet er? Wem begegnet sie? Wem begegnet Gabriel? Vers 27, zu einer Jungfrau. Das ist das Erste, was er uns über Maria sagt. Wir wissen noch nicht mal ihr Name. Zu einer Jungfrau. Und das ist wieder der Gegensatz zu Zacharias und Elisabeth, oder? Ja, auch die waren kinderlos, aber sie waren unfruchtbar. Also sie war unfruchtbar. Und da sieht die Situation für Nachwuchs massiv schlecht aus. Sie waren alt. Ja, da sieht die Situation massiv schlecht aus. Und man könnte sich nach Menschendenken sagen, oh, die Chancen stehen gering. Aber schlagen wir die Schrift auf. Abraham, Isaak und so weiter. Wir finden immer wieder Beispiele. Die Mutter von Simson, wo wir den Namen nicht wissen. Wir finden immer wieder Hannah, die Mutter von Samuel, immer wieder Namen, wo wir merken, hey, doch sehr alte Frauen werden plötzlich doch schwanger. Die Situation war schlecht, die Ausgangssituation. Auf der anderen Seite ist eine Jungfrau. Wenn die Situation schlecht war, was war das? Absolut unmöglich, oder? Unmöglich, dass hier ein Kind entsteht. Wie unmöglich nach den Regeln, die Gott für diese Schöpfung festgelegt hat. Nach Gottes Regeln wird eine Jungfrau nicht schwanger. Unmöglich. Das heißt, wenn wir sagen bei Elisabeth, das ist eine schlechte Situation, Maria hat eine unmögliche Situation, um ein Kind zu empfangen, eine Jungfrau. Vers 27, wie wird sie uns weiter beschrieben? Zu einer Jungfrau, die mit einem Mann verlobt war, mit dem Namen Josef aus dem Haus Davids. Was ist das? Das wäre wie, wenn ich zu jemand kommen würde und er mich fragt, wer ist diese Frau? Und ich sage, das ist die Frau von Robert, hier da unten. Und Robert ist der und der und der. Und er fragt mich, nein, aber mich interessiert diese Frau. Und ich sage, ja, Robert macht das und macht das und macht das. Ist so und so alt und wohnt dort und dort. Mich interessiert diese Frau. Was macht Lukas? Er stellt Maria erstmal nach hinten und definiert sie über ihren Mann, über ihren Verlobten genau genommen. Maria tritt erstmal in den Hintergrund. Übrigens, Maria ist im Lukas-Evangelium die erste Person und bis hierher die einzige Person, die keinen Stammbaum hat. Alle anderen werden bis hierher des Geschlechtsregister zumindest kurz angeführt. Elisabeth war eine Tochter Aarons. Zacharias kam aus der Abteilung Abias, war ein Levit. Josef war aus dem Haus Davids. Aber Maria, sie ist ein Niemand. Ein Niemand. Und ja, wir finden in Kapitel 3 ihren Stammbaum. Aber wenn wir dorthin gehen und das lesen, was finden wir dort nicht? Den Namen Maria. Dort heißt es nur Jesus, wie man meinte, ein Sohn des Josefs. Und dann geht es weiter mit dem Vater von Maria. Aber Maria taucht nicht auf. Wer ist Maria? Sie ist ein Niemand. Ein Niemand, eine Person, so stellt sie uns Lukas vor, die über ihren Mann definiert wird. Und der hat hohe Würde aus dem Haus Davids. Königshaus, das war ein Prinz, ja? Wahrscheinlich lang vergessen, es war ein Prinz. Aber sie. Und dann kommt ihr Name. Was bedeutet Maria? Maria ist die griechische Übersetzung des Hebräischen Miriam und bedeutet Bitterkeit, Betrübnis. Ihr merkt, das Bild von Maria wird nicht besser, oder? Was ist das für eine Frau, wie sie uns beschrieben wird? Wie beschreibt sie sich selber? Guck mal mit mir in Vers 48. Da finden wir einen Lobpreis von Maria. Ab Vers 46 und dann in Vers 48. Wie beschreibt sie sich? Denn er, Gott, hat hinniedergeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Sie sieht sich selber als Magd. Nachdem ich die Predigt gehalten habe, am Heiligabend kriege ich eine WhatsApp von jemand und sagt, hey Ruben, darfst Maria nicht so darstellen? Sie hat eine hohe Würde. Und ja, sie hat eine hohe Würde, aber ihre Person. Sie bezeichnet sich selber als Magd, als eine Magd in Niedrigkeit. Vers 53, Hungrige hat er mit guten Gaben erfüllt, Reiche leer fortgeschickt. Sie beschreibt sich als hungrig, als eine, die bedürftig ist. Im Gegensatz zu Reichen, zu Mächtigen und so weiter. Was hat Maria für ein Bild von sich? Wer ist sie? Sie ist ein Niemand von nirgends, ohne Abstammung, eine Magd. Was war nach dem mosaischen Gesetz den Preis, den man zahlen musste, wenn man einen Sklave oder eine Magd umgebracht hat? So viel wie für ein totes Tier. Das ist der Wert von einer Magd. Warum das? Warum stellt uns Lukas die Maria so vor? Dort beginnt Gottes Heil. Ihr merkt diesen Gegensatz zu Zacharias, ja? Dieser große Mann, der in diesen Tempel durfte, und dann sie. Gottes Heil beginnt an Stellen, wo für Menschen etwas unmöglich ist. Da, wo es faktisch unmöglich ist, schwanger zu werden. Wir sehen, dass die Botschaft in diesem Abschnitt diejenige ist, dass sie den Niedrigen, beim Niedrigen das Heil beginnt. Dort beginnt sie. Die Weihnachtsbotschaft, die Botschaft des Evangeliums beginnt bei den Niedrigen, Schwachen, Unvermögenden, die aus sich heraus nichts können, die sich selber in Niedrigkeit sehen. Ganz im Unterschied zu Zacharias und dem Volk. Gehen wir einen Schritt weiter. Vers 28. Gabriel kommt und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt. Wörtlich heißt es hier: Freue dich. Das ist der Gruß. Freue dich, Begnadete, der Herr mit dir. Was ist das für ein Gruß? Schaut mal, wie Gabriel den Zacharias anspricht in Vers 13. Und der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört worden. Fürchte dich nicht. Aber Maria spricht er an mit: Sei gegrüßt, Begnadete. Geht mal mit mir noch in Vers 30. Er beginnt dann nochmal, Gabriel. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Er spricht auch sie mit: Fürchte dich nicht an. Aber zunächst einmal sagte er: Sei gegrüßt, Begnadigte. Warum das? Warum das? Und nochmal, wie war ich zu schnell in Vers 30, nochmal. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Warum hier? Weil er mit Gnade hier beginnt. Die Weihnachtsbotschaft, hier beginnt das Evangelium, bei Gnade, bei denen, die von sich aus nichts haben, aber die Gott in seiner Gnade, denen Gott in seiner Gnade zugeht. Wenn wir in Vers 28 dieses Wort Begnadete anschauen, das ist zunächst einmal eine Passivformulierung. Du wurdest begnadigt, nicht selber nimmt man sich die Gnade. Nein, Maria wurde begnadigt. Und wenn wir es genau übersetzen, sie wurde in vergangener Zeit begnadigt. Was ist das? Das ist nichts anderes als: Gott hat vor Grundlegung Welt entschieden, Maria mit dieser Gnade zu überhäufen. Das ist nichts anderes als Gottes Vorsehung und Gottes souveräne Gnadenwahl für Maria. Nicht, das haben wir uns angeschaut, nicht, weil sie irgendetwas von sich hat. Nicht, weil Maria glorreich wäre. Nicht, weil Maria von sich Schönheit hätte, die Gott gefallen hätte. Nein, sondern weil sie schwach und arm ist und weiß, ich brauche Gottes Gnade. Gott hat sie begnadigt, allein aus sich heraus, nicht von ihr, allein aus sich heraus. Wie heißt es weiter in Vers 28? Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, freue dich, Begnadete, der Herr mit dir. Das ist, was Gnade ausmacht. Der Herr ist mit dir. Diese Formulierung, der Herr ist mit dir, ist eine Anspielung auf Richter Kapitel 6, Vers 12. Dort findet sich die exakt selbe Formulierung noch einmal. Und dort spricht, komm, wir gehen dorthin, wir schauen uns das kurz an, woher Gabriel diese Formulierung hat. Richter Kapitel 6, weil wir dort, das ist der Zusammenhang von Gideon, manches über Gideons Haltung und über Marias Haltung lernen. Das ist sehr parallel. Das Richterbuch ist in verschiedenen Zyklen aufgebaut und beschreibt uns, wie Israel sündigt. Richter 6, Vers 1, wer das lesen möchte. Israel sündigt, vom Herrn abfällt und Gott sie bestraft. Hier durch die Midianiter bestraft sie. Das Volk schreit zu Gott, Richter 6, Vers 6, und Gott schickt ihnen einen Erlöser, einen Richter. Und so lesen wir in Vers 11, Richter 6, Vers 11. Richter 6, Vers 11. Und der Engel kam und setzte sich unter ihre Binde, die in Orpha war. das Joas dem Abesiter gehörte. Und Gideon, sein Sohn, schlug gerade Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Das heißt, er hat das Getreide genommen, das man eigentlich auf einem Hügel getroschen hat, schlagen heißt dreschen, damit der Wind das Spreu wegträgt. Aber er hat es in der Kälte gemacht, damit man es nicht sehen konnte. Weil wenn die Midianiter es gesehen haben, sind sie gekommen und gesagt, wunderbar, den lassen wir die Arbeit machen, das Getreide nehmen wir mit nach Hause. Also hat er es in einer Kälte gemacht. Was war das Problem? Der Wind konnte die Spreu nicht mehr weg. Das war eine Riesenarbeit, nachher das auseinanderzusortieren. Das musste er von Hand machen. Ja? Gab es ja keinen Wind dann. Warum? Weil er ein Angsthase war vor den Feinden Gottes. Vers 12, und der Engel des Herrn erschien ihm und sprach zu ihm, der Herr mit dir. Das ist unsere Formulierung, wie sie Gabriel auch gegenüber Maria verwendet. Der Herr mit dir. Und schau mal, wie spricht er ihn an? Du tapferer Held. Es war ein starker Held in Gottes Augen. Was sagt Gideon? Und Gideon sprach zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dies alles betroffen? Er sagt die erste Aussage, Gott ist mit uns, sehe ich nicht, glaube ich nicht, dann kann das so nicht sein. Und dann Vers 14, und der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Der Herr ist mit dir, geh in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Habe ich dich nicht gesandt? Und schaut mal, was sagt Gideon, Vers 15. Und er sprach zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausend, das heißt die Sippe, die Tausendschaft, ist das Ärmste in Manasse. Das ist so ähnlich wie Nazareth in Galiläa. Also, was haben wir schon? Wir sind die Ärmsten von allen. Und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da ist keine Kraft bei mir. So, was soll ich schon machen? Vers 16. Und der Herr sprach zu ihm, ich werde mit dir sein. Und er bespricht ihn und so weiter. Und er kennt ihn dann, dass der Engel des Herrn ist, dass es unser Herr Jesus Christus ist, nach Vers 24 der Herr des Friedens ist und so weiter. Und er gibt ihm den ersten Auftrag, er soll diese Statue in der Heimatstadt zerstören. Guck mal Vers 27. Und Gideon nahm 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, weil er sich vor dem Haus seines Vaters und von den Leuten der Stadt fürchtete, es zu tun, so tat er es bei Nacht. Das war ein Angsthase. Kennt ihr das, so Nacht- und Nebelaktion? Genau das war das. Keiner soll es mitkriegen. Übrigens haben alle mitgekriegt, das ist klar, oder? Bisschen naiv. Die Statue, Götzenstatue mitten in der Stadt. Geht mal nach Schwäbisch Gmünd runter und reißt das Rathaus nieder. Das würden auch die Menschen mitkriegen, selbst wenn es über Nacht macht. Das war ein Angsthase. Übrigens, sein Vater ist nachher der für ihn eingestanden ist. Die sagen, boah, der gegen Baal und so. Und dann sagt mein Vater, okay, wenn Baal so mächtig ist, dann lass doch Baal sich selber rächen. Nichts passiert, ist klar. Und es geht weiter. Gideon soll gegen die Midianiter kämpfen. Ihr seht, Gideon ist schwach wie Maria. Gideon soll gegen die Midianiter. Und da sammelt sich ein Heer, eine große Menge, mindestens über 30.000 Mann, und Gott sagt nicht so. Guckt mal mit mir ins Kapitel 7, Vers 2. 7, 2. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in eure Hand geben sollte, damit sich Israel nicht gegen mich rühme und spreche, meine Hand hat mich gerettet. Er sagte, ihr seid viel zu viele. Und was macht der Gott? Sortiert aus. Über 1, 2, 3 Runden am Schluss bleiben es 300 Mann. 300 Mann. Und Gideon geht mit Gott. Können 300 Mann ein Volk besiegen? Ja, durch Licht. Was machen sie? Sie gehen los, haben alle Fackeln in Tonkrüge versteckt und stellen sich bei Nacht um das Lager der Midianiter herum. Und drei von vier Seiten sind dann umstellt von den Midianitern. Und dann auf das Wort von Gideon hin, sie zerschlagen ihre Tonkrüge, das wäre wie Taschenlampen anmachen, hatten die halt damals nicht. Und das Licht kommt raus von den Fackeln. Und plötzlich ist auf einen Schlag Licht um die Midianiter rum. Für uns ist das heute nichts Besonderes, weil wir Licht anschalten können. Das konnten die damals nicht. Das war so, wow. Und was passiert den Midianiter? Die bekommen Angst und fliehen alle. Gott rettet durch 300 Mann, durch Licht, Licht und Wort. Und sie rufen ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Was ist das? Licht und Predigt. Sie retten so. Warum spielt Gabriel auf diese Begebenheit an, um der Maria deutlich zu machen, hey, du bist wie ein solcher Gideon. Ja, schwach. Okay, er aus Manasse, du aus Galiläa, aber ja, schwach. Von mir aus ängstlich. Aber weißt du was, wie bei Gideon es nicht seine Kraft war, sondern die Kraft des Herrn, so ist es bei dir. Warum? Weil der Herr mit dir ist. Maria, das ist, was du hast. Du bist selber ein Niemand. Du bist selber aus Nazareth, die Jungfrau Galiläa. Du heißt sogar Maria. Aber weißt du, was das ist, was du hast? Den Herrn. Die Gnade des Herrn ist mit dir. Und dass das mächtig ist, haben wir bei Gideon gesehen. Das ist das, was du hast. Das heißt, Gabriel macht das, um Maria zu ermutigen, dass er ihr nichts zumuten wird, was über sie zu groß ist. Warum? Weil Gottes Kraft, Gottes Gnade bei ihr ist. Was bewirkt diese Gnade in Maria? Schaut mal in Vers 29, also Lukas 1, wieder 29. Was bewirkt das? Lukas 1, 29. Sie aber wurde über das Wort bestürzt und überlegte, was für ein Gruß das sei. Dieses Wort bestürzt hat es nichts mit Angst zu tun. Dieses Wort bestürzt kann man auch übersetzen mit verwirrt. Das ist was Kognitives, was ich verstehe es nicht. Ein Ausleger sagt perplex. Ja, sie wurde perplex. Kann sie es nicht greifen, wie soll ich jetzt reagieren? So, ja, das ist nichts, ich habe Angst oder so, sondern einfach, Gabriel, ich weiß es nicht, was soll ich damit anfangen? Und was tut sie aber? Und das ist eine Gnade, die sich in ihrem Leben auswirkt. Sie aber wurde über das Wort perplex und überlegte, was das für ein Gruß sei. Sie hat nicht einfach, verstehe ich gerade nicht, sondern sie hat angefangen zu überlegen. Und jetzt vermutlich nicht einfach nur, okay, verstehe ich nicht, egal, und das Gespräch geht weiter, sondern dieses Wort überlegen von der Grammatik her, von der Wortform her, ist ein anhaltendes Überlegen. Die hat darüber nachgedacht, immer mehr und immer mehr darüber nachgedacht. Gib mal mit mir in Kapitel 2, bitte, in den Vers 19, Kapitel 2, Vers 19. Da waren gerade die Hirten bei dem kleinen Kind am Stall, in der Krippe, und sie gehen wieder und verkündigen das, und schaut mal, was dann über Maria gesagt wird. 2, Vers 19. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Das war eine, die darüber nachgedacht hat. Kapitel 2, Vers 51. Wir sind am Ende von dieser Begebenheit, als der 12-jährige Jesus im Tempel zurückbleibt und er sagt, muss ich nicht in dem meines Vaters sein? Dann 51, und er ging mit ihnen hinab nach Nazareth, und er war ihnen untertan, und seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Das war eine Denkerin. Maria war eine Frau, die über das Wort, das der Herr zu ihr gesprochen hat, auch wenn sie es nicht begriffen hat, sie hat darüber nachgedacht. Sie hat das auf sich wirken lassen. Sie hat gefragt, was bedeutet das? Und wollte es verstehen. Das ist Auswirkung von Gnade in ihrem Leben, dass auch, wir sehen ja, sie ist noch nicht ganz bereit, oder? Da ist noch manches ein Unverständnis da, wie bei allen. Aber sie lässt an sich arbeiten, hat diese Demut, sich belehren zu lassen vom Engel. Guck mal mit mir in Kapitel 1, Vers 34, noch eine weitere Stelle. 1, Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein? Sie will es verstehen, sie will begreifen. Was sagt Zacharias? Woran soll ich das erkennen? Kapitel 1, Vers 18. Der sagt, hey Engel, du sagst mir was? Gib mir ein Zeichen, damit ich glauben kann. Maria sagt, Engel, du sagst mir was? Ich verstehe es nicht, ich glaube es, kannst du es mir erklären? Und das ist eine edle Haltung, oder? Zu sagen, Gott, das ist eine gewaltige Aussage. Ganz ehrlich, diese 5 Minuten dieses Gesprächs hat das Leben von Maria auf den Kopf gestellt, oder? 5 Minuten vorher dachte sie noch, ja, okay, Hochzeit, halbes Jahr, ja, wie auch immer, irgendwann. Und dann ruhiges Familienleben, Mann ist Zimmermann, das wird schon werden, ja, Handwerkerfamilie, so, okay. Und plötzlich die Mutter des Herrn. Ich verstehe, dass sie nicht alles greifen kann in 2 Minuten, ja. Und dann sagt sie, aber ich will es verstehen, bitte erkläre es mir. Und dann kommt die Erklärung in Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihm, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Er gibt ihr die Erklärung, wie kann es passieren, dass die Jungfrau schwanger wird und den Daviditen gebärt? Was ist das für eine Antwort? Wir heute würden sagen, bitte gib mir doch eine große Doktorarbeit, 1000 Seiten, genau aufgeklärt, wissenschaftlich, am besten noch so, dass ich es lesen kann, und erklär mir im Kleinsten, wie es funktioniert, dann kann ich glauben, oder? Das ist unsere westliche Welt, so haben wir es gern. Gott macht das innerhalb von einem Vers und nichts biologisch von irgendwie so und das und das und das, sondern er sagt ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten dich überschatten. Wenn im Lukas-Evangelium dieses Wort Kraft vorkommt, dann meint das, etwas Übernatürliches geschieht, etwas, das außerhalb von dieser Welt passiert. Das ist dieses Wort Kraft. Dieses Wort überschatten ist dieses Wort, wenn Gott im Heiligtum einzieht, im Alten Testament. Und die Wolkensäule kam und zog in die Stiftshütte ein und sie überschattete die Stiftshütte. Das heißt, Gabriel sagt ihr, Gott wird auf wunderbare, übernatürliche Weise an dir persönlich handeln. Gott kommt direkt zu dir und wird an dir handeln, in der Person des Geistes. Das ist, was wir haben. Übrigens, das ist der präziseste Vers in der ganzen Schrift, wie Jesus Mensch geworden ist. Was Präziseres haben wir nicht. Und ich verstehe, der wissenschaftliche, westliche Mensch im 21. Jahrhundert sagt, okay, das ist ja gar nichts wert. Ja, okay, in der Wissenschaft ist das nichts wert. Ich kann das immer noch nicht greifen, oder? Aber dem gläubigen Herzen von Maria sagt es, okay, Gott, ich weiß, du wirst irgendetwas an mir handeln, das ich nicht verstehen brauche und nicht verstehen kann. Aber ich weiß, du machst es und das ist gut, oder? Das ist die Antwort, die Gott gibt. Die Antwort, die er gibt, ist, hey, schau weg von dir, schau hin auf mich. Schau hin auf Gott, er wird an dir handeln. Er wird an dir handeln. Wir haben diese Predigt begonnen zu sehen darin, dass wer ist bereit, das Evangelium zu glauben? Ein Niemand ist bereit. Warum? Weil Gott sie begnadigt. Weil Gott sie begnadigt und ihr zuspricht, ich bin mit dir. Und zwar auf übernatürliche Weise. Sie versucht es zu verstehen und Gott gibt ihr manches an Antwort. Sie versucht es zu verstehen und Gott hilft ihr. Warum ist Maria bereit für Weihnachten? Warum ist Maria bereit für das Evangelium? Weil Gott in seiner Gnade an ihr handelt. Genau, Gottes gnädiges Wirken ist es, das in ihr handelt. Was bedeutet die Gnade Gottes konkret in ihrem Leben? Geht mal mit mir in den Vers 30 nochmal. Was ist jetzt diese Gnade konkret in ihrem Leben? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann heißt es in Vers 30, und siehe. Und jetzt wird uns erklärt, was bedeutet Gnade. Erstens, du wirst im Leib empfangen. Zweitens, du wirst einen Sohn gebären und drittens, du wirst ihn den Namen Jesus nennen. Das ist die Gnade Gottes, ganz persönlich für das Leben der Maria. Christus wird in dir Raum gewinnen. Also nicht hier oben, sondern hier unten, ja. Christus wird in dir Raum gewinnen. Ich möchte kurz durchgehen, Vers 31. Du wirst im Leib empfangen. Das ist nicht ein Wort allgemein für Leib, sondern es ist ein Wort, das konkret den Mutterbauch meint, den Mutterleib meint. Was meint es? Er wird tatsächlich Teil von dir werden. Jede Mutter wird wissen, wird es besser verstehen können wie ich. Er wird Teil von dir werden. Du wirst einen Sohn gebären. Dieses Wort gebären ist das Wort, das auch verwendet wird, dass Pflanzen aus der Erde aufsprießen. Das meint eigentlich heraussprießen, wie eben in einer Geburt. Warum das? Weil er wird aus dir heraus entwachsen. Was sagt er hier? Dieser Sohn, der Sohn Gottes nach Vers 32, dieser hat sich entschieden, Maria, dich zu wählen. Und damit meint er an dich, nämlich nicht dich und nicht dich und nicht dich und nicht eine andere Frau, nicht Elisabeth, sondern dich, genau dich. Das heißt, wenn Jesus auf dieser Welt lebte, hatte er die DNA von konkret dieser Frau. Er hat sich entschieden, ich werde Teil, ich nehme die DNA von dieser Frau an. Sie ist meine Mutter und wird das für immer bleiben. Das ist kann keine andere Frau von sich sagen. Und in dieser Hinsicht, natürlich ist Maria begnadigt ohne Ende, oder? Eine große Gnade, die sie haben darf. Jesus nimmt teil an diesem Mensch Maria. Gott hat sich für sie entschieden und nicht für eine andere. Das ist die Gnade, die sie empfangen darf. Wer ist dieser, der dort geboren wird? Vers 32. Und 33. Und dieser wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, warum Sohn des Höchsten? Könnte er nicht sagen, dieser wird Sohn Gottes genannt werden, dieser wird Sohn des Allmächtigen genannt werden, dieser wird Sohn des Retters genannt werden, dieser wird Sohn von mir aus des Richters, des gnädigen Gottes. Warum das des Höchsten? Wisst ihr warum? Das ist der Gegensatz zu Maria, oder? Maria ist in Niedrigkeit. Sie ist ein Niemand. Aber hier kommt der Sohn des Höchsten vor. Die Schriftlesung hat gepasst, oder? War das Psalm 47? Ja? Lest es nochmal nach. Da wurde der Gott, der Höchste, der über die ganze Schöpfung steht, besungen. Dessen Sohn. Das heißt, wir haben das, was ganz oben ist, kommt zu dieser Magd, die ganz unten steht. Was empfängt sie aus Gnaden? Das Höchste, den Höchsten. Die bekommt Anteil am höchsten Gott. Er kommt zu ihr und gibt es ein größeres Geschenk, ihr Lieben. Aus lauter Gnaden bekommt sie dieses Geschenk. Wie heißt es weiter? Vers 32. Und dieser wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und wieder fragen wir, okay, warum jetzt David? Warum David? Könnte er nicht sagen, und dieser ist der Same Abrahams und würden sagen, hurra, endlich? Könnten wir nicht sagen, und dieser ist der Prophet, von dem Mose sprach? Und wir würden sagen, hurra, endlich? Könnten wir nicht sagen, und das ist der Retter, der Schlange den Kopf zertritt? Und wir würden sagen, endlich? Warum David? David ist in der politischen Perspektive, der höchste Mensch des Volkes Gottes, der höchste König, den diese Welt je gesehen hat, oder? Es gibt keinen glorreicheren König wie David in dieser Welt, keinen größeren Herrscher in dieser Welt als David. Salomos Reich war ein bisschen größer, aber der Kämpfer, der Mächtige, das war David. Warum das? Ihr Lieben, die Botschaft ist aus lauter Gnaden, Maria, du bekommst Anteil am höchsten Gott und am höchsten Menschen. Am höchsten Gott und am höchsten Menschen. Und dabei ist es noch nicht mal David, sondern der Sohn Davids. Schaut mal übrigens, das Wort Thron steht wieder für Herrschaft, der ganz oben sitzt. Es ist der Sohn Davids, wo selbst David sagt, als ich bin der Höchste, der Herr sprach zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten. Der Sohn Davids steht noch über David. Der dort kommt, ist der nach Vers 33, der ewig herrschen wird. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist der große, verheißene König. Das ist der höchste Mensch, den diese Welt je gesehen hat, sehen wird. Das ist dieser. Wer kommt aus Gottes Gnaden zu Maria, der höchste Gott und der höchste Mensch in einer Person? Sie, die ganz unten steht, bekommt Anteil am höchsten. Vielleicht nochmal Vers 35, um das zu unterstreichen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Und schaut mal, die Kraft von wem? Kraft des Höchsten dich überschatten. Nochmal, der Höchste wird dich überschatten. Die Botschaft ist, dass Maria, gerade sie, die so niedrig ist, die in nicht vielen Tagen erstmal von ihrem Verlobten abgelehnt werden wird, zum Glück nur kurzfristig, von der Bevölkerung um sie herum abgelehnt werden wird. Gerade sie bekommt aus Gottes Gnaden Anteil am höchsten Gott und am höchsten Menschen. Diese Verse hier zeigen uns, was es bedeutet, dass Maria begnadigt wird, dass Maria begnadigt ist. Sie, die nicht mal einen Stammbaum hat, wird in die Familie Gottes aufgenommen. So ist die Botschaft der Gnade zu Weihnachten, der Botschaft der Gnade im Evangelium. Der Höchste kommt zu den Niedrigen. Der Höchste kommt zu den Niedrigen. Und der Text geht weiter. Dann kommt eben diese Frage, wie kann das sein? Und wir finden jetzt drei Antworten, wie Gott die Maria stärkt. Warum? Weil er weiß, was auf dich zukommt, Maria. Du hast Glauben aus Gnade. Du hast ein wunderbares Geschenk bekommen, aber mit diesem Geschenk zu leben, ist schwer. Und er gibt ihr drei Mittel, sie festzumachen. Drei Argumente, drei Aussagen, um sie zu stärken. Das erste ist in Vers 35 die theologische Antwort. Wie kann das sein? Wir haben es uns schon angeschaut, Gott wirkt an dir, erklärt ihr, was passiert. Vertraue darauf, Maria, Gott wirkt an dir. Und dann in Vers 36 eine wunderbare seelsorgerliche Antwort von ihr. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte. Das Wort Verwandte meint vermutlich nicht Blutsverwandte, sondern angeheiratet verwandt. Manche übersetzen auch mit Anverwandte. Ich habe das in der Weihnachtspredigt verwendet, dieses Wort. Und dann kommt meine Frau zu mir und sagt, Ruben, du findest fleißig Wörter. Nein, das ist ein echtes Wort, anverwandt. Sehr ungebräuchlich, ich kannte es auch nicht. Anverwandt meint, ich bin verwandt mit jemand, aber angeheiratet. So. Oder schwäbisch auch heiratet, ja. Also vermutlich war Elisabeth nicht blutsverwandt, sondern angeheiratet. Verwandt. 36. Und siehe, Elisabeth, deine Anverwandte, auch sie ist mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt. Was ist die Botschaft darin? Die Botschaft darin ist, du kennst doch Elisabeth, oder? Ja, ich kenne sie. Die ist mit dir verwandt. Ja, ich kenne sie. Du weißt, sie ist unfruchtbar, oder? Sie wird unfruchtbar genannt. Ja, weiß ich. Übrigens, sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Elisabeth ein Kind hatte, weil nach Vers 25 hat Elisabeth sich verborgen, hat es geheim gehalten für 5 Monate. Und dann kommt Gabriel und sagt, hey, Elisabeth in diesem Alter, die ist schwanger. Und sie, wow. Die Botschaft darin ist, schau, ich gebe dir jemanden, da hat Gott in gleicher Weise gehandelt. Übrigens, die ist im 6. Monat. Was bedeutet das? Man sieht's ja. Das kann man nach, das kannst du sehen. Da kannst du die Hände drauflegen und es spüren. Was macht Johannes im Bauch, als Maria kommt? Rumzappeln, ja? Springen, das ist wahrnehmbar. Gott sagt zu Maria, hey, Maria, ich möchte deinen Glauben stärken. Zacharias hat ein Zeichen gefordert, Maria nicht, und sie bekommt eins. Ich möchte deinen Glauben stärken. Geh schnell zu Elisabeth und schau, was Gott an ihr getan hat. Dort siehst du, Großes hat Gott getan. Und das stärkt den Glauben. Und Vers 37, er gibt ihr eine dogmatische Kernaussage. Er gibt ihr ein Statement in Form von einer Bildzeitung-Überschrift. Kurz, prägnant, klar verständlich. Vers 37, denn bei Gott ist kein Wort unmöglich. Ganz klar, ganz kurz, einfach zu merken, könnt ihr alle auswendig lernen. Habt ihr jetzt wahrscheinlich auswendig im Kopf, bei Gott ist kein Wort unmöglich. Maria, wenn du alles vergisst, das behalte und daran halte dich fest. Daran halte dich fest. Das ist, Toyota seit den 90er Jahren wirbt mit diesem, also nicht mit diesem Vers konkret, aber mit einem sehr ähnlichen Vers. Nichts ist unmöglich. Warum? Das ist ein Werbeslogan, den können wir uns merken, oder? Das ist, Gott sagt, ey, genau, ich gebe dir eine klare Aussage, daran halte dich fest. wenn du zu Elisabeth gehst, wenn Leute kommen, sagen, Maria, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert, und deine Antwort, das war der Geist, die glauben wir dir nicht, dann halte dich daran fest, wenn alles kommt. Bei Gott ist kein Wort unmöglich. Diese letzten Verse für ein Niemand, der begnadigt ist mit etwas Unbegreiflichem, dass ihm keiner glaubt, das angefochten ist, gibt Gott drei Antworten zu sagen, hey, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Ich stärke dich darin. Ich stärke dich darin. Was ist jetzt die Botschaft, die Lukas uns vermitteln möchte in diesem Text? Die Frage ist nach 1, Vers 4, wie werde ich fest im Leben Jesu? Wie werde ich fest in der Beziehung mit Jesus, dass ich auf Jesus mein Leben baue? Und wir haben gesehen, nicht aus uns heraus, Zacharias nicht, das Volk ist nicht bereit. Aber hier ist eine bereit, die niemand ist, die ein Niemand ist, aber von Gott unendlich begnadigt. Was braucht es, um in Jesus fest zu werden? Die Erkenntnis, dass ich niemand bin, dass ich ihn brauche und Gottes Gnade. Und schon an diese Erkenntnis ist von Gottes Gnaden, oder? Gott schafft aus Gnade in unvermögenden Menschen, dass sie sich seiner unbegreiflichen Botschaft anvertrauen. Dass Menschen, die von sich aus nichts haben, sagen, Gott, es ist dein Wort und mir geschehe nach deinem Wort, Vers 38. Diese niedrige Herzenshaltung in der Maria, die nimmt Gott in seiner Gnade, um sie vorzubereiten. Nicht, weil sie jemand ist, sondern gerade deswegen, weil er mit ihr ist. Ich bin mit dir, der Herr mit dir, so haben wir es gelesen. Das heißt, im Zentrum von diesem Text steht Gott, der in seiner Gnade die Maria befähigt, das zu glauben, was gegen jegliche Vernunft ist. Wie darin, dass er persönlich in sie kommt. Und das war vor ungefähr 2000 Jahren so bei Maria. Ich möchte die These aufstellen, das ist bis heute das Gleiche. Salomo sagt es mal so, die Spötter verspottet er, Gott. Gott verspottet die Spötter. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist genau die Botschaft. Die Demütigen bekommen Gnade. Was hier mit Maria passierte, vor 2000 Jahren, ist in genialer Weise ein Ebenbild für das, was heute in tausend- und abertausendfacher Weise passiert. Menschen, die ihre Niedrigkeit erkennen, auf Gottes Gnade hoffen, empfangen Jesus, oder? Und jetzt nicht hier, sondern ein Stück weiter oben, ja? Empfangen Jesus. Und Menschen, die Jesus empfangen haben, die begleitet Gott, damit Jesus in ihnen Gestalt gewinnt, oder? Hier, Jesus in Maria Gestalt gewonnen hat, immer mehr und immer greifbarer und bei uns in unserem Herzen. Jesus sagt es einmal so, Jesus antwortet und sprach zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, der wird auch mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen, werden bei ihm einziehen. Oder im Galaterbrief 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist diese Sprache. Und ich finde dieses Bild so greifbar, oder? Jesus, Maria hat aus Glauben Jesus empfangen und er muss in ihr Gestalt gewinnen, damit es verändert sie, oder? Das ist das Gleiche. Aus Glauben empfangen wir Jesus und er gewinnt in uns Gestalt weiter aus Glauben, aus der Gnade Gottes heraus. Paulus betet, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnen, in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Oder nochmal eine Bild-Zeitungsüberschrift, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das, was damals mit Maria passiert, ist ein greifbarer Schatten für das, was in einem Herzen eines gläubigen Menschen passiert. So ein greifbarer Schatten. Und jetzt die Frage, geht mal mit mir in Lukas Kapitel 11. Wer hat es besser, Maria oder wir? Maria oder wir? Was würdet ihr sagen? Lukas 11, Vers 27 und 28. Lukas 11, 27 und 28. Jesus ist mit den Leuten im Gespräch, im Streitgespräch hier in diesem Zusammenhang. Da ruft eine aus der Menge. Es geschah aber, als er dies sagte, dass eine gewisse Frau aus der Volksmenge ihre Stimme erhob und zu ihm sprach: Glückselig der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gezogen hast. Offensichtlich, es geht um Maria. Glückselig, was sagt Jesus? Ja, die ist glückselig. Schaut mal, Vers 28, er aber sprach, ja, schaut mal, viel mehr glückselig, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Liebe Gemeinde, wir haben eine viel größere Glückseligkeit, wenn Christus in uns Gestalt gewinnt. Warum? Bei Maria war das Wunder nach 9 Monaten rum. Und dann hat sie ihn noch ein paar Tage, Monate auf dem Arm getragen und dann irgendwann war er weg. Wir haben ihn im Herzen für alle Ewigkeit. Der unseren Herrn in unserem Herzen, nicht im Bauch. Das ist wahre, große Glückseligkeit. Wir haben noch ein Vers übrig. Was ist das Resultat eines solchen Glaubens von niedrigen, begnadeten Menschen? Lukas 1, Vers 38, diesen Vers möchte ich noch lesen. Was ist das Resultat davon? Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, ich unterstelle mich dir, ich bin eine Magd. Das heißt, ich stehe dir bereit, tun, was du möchtest. Ich wehre mich nicht, du möchtest ein Werk an mir tun, tu's. Und dann heißt es hier, mir geschehe nach deinem Wort. Dieser Vers ist mir nach der letzten Predigt weit durch den Kopf gegangen. Ich dachte, wie gut ist es, dass es hier heißt, nicht einfach mir geschehe, als ob es willkürlich wäre, oder? Ja, Gott, ich bin dein, gebrauche mich, mir geschehe irgendwie. Nicht, dass Gott böse handeln würde mit uns, oder? Aber nochmal extra unterstrichen, nach deinem Wort. Gott, so wie du es gut gesagt und geplant hast, in Vollmacht, in Souveränität, in Vorsehung, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist ein Dastehen, ein Gott, ich habe dein Wort gehört, ich glaube es, ich glaube, dass es wahr ist, dass es tatsächlich so kommen wird und jetzt liefere ich mich dir aus. Gott, ich stehe dir bereit, ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist die Antwort eines begnadigten Niemands, der die Würde empfangen hat, den Höchsten in sich zu haben, mit dem Gott deinen Weg geht. Amen. Liebe Gemeinde, ich lade euch ein zum Gebet.